Von Tag zu Tag mit Philipp Blom.
Einen schönen, strahlenden Nachmittag. Vor einiger Zeit hat ein junger amerikanischer Computeringenieur namens Edward Snowden Geheimdienstdokumente entwendet und an die Presse weitergegeben. Er ist dann in einer medienwirksam sehr großen Flucht aus seinem eigenen Land geflohen und hat dann schließlich in Russland Asyl bekommen. Aus Unwillen über dieses Asyl hat Obama gerade ein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin abgesagt. Jetzt habe ich im Studio einen Gast, der sagt, gerade deswegen und gerade deswegen, weil Edward Snowden nach seinem Gewissen gehandelt hat, sollte Österreich ihn einladen und ihm Asyl geben. Alfred Lengle, guten Tag.
Guten Tag, Herr Blum.
Herr Lengle, das ist eine Idee, die von Don Quixote persönlich zu kommen scheint, aber es ist auch, wie viel Hoffnung geben Sie Ihrer Initiative, Edward Snowden zum Österreicher zu machen?
Das weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Mich beeindruckte von Snowden, dass er selbst angab, er hätte nach seinem Gewissen gehandelt. Das kann ich natürlich nicht überprüfen, das weiß ich nicht. Aber es ist immerhin eine Aussage von ihm, der verfolgt wird, der sein privates Leben aufs Spiel gesetzt hat, der sich aus seiner Heimat verabschieden musste, der darum wusste, bevor er das getan hat, dessen Angehörigen mit Repressalien zu rechnen haben und hatten, der nun geflohen ist und sich in einem Land, das er vermutlich nicht einmal ausgesucht hatte, nun aufhält und aufhalten muss. Und er sagt, er hätte das getan, weil er es nicht länger ausgehalten hat, seinen Beruf, den er, glaube ich, etwa 5 Jahre ausgeübt hat, im Geheimdienst, in der Form weiter auszuüben, weil hier ein Missstand geschieht und er dabei nicht weitermachen möchte und nicht mitmachen möchte.
Alfred Lengle, Sie sind Psychiater eigentlich. Sie sind Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und da möchte ich an Sie als behandelnden Psychiater eigentlich auch eine Frage stellen, nicht auf Herrn Snowden persönlich gemünzt, denn den kennen Sie ja nicht. Aber wie kommt jemand dazu, etwas zu tun, was sehr radikal ist, nämlich nicht nur, wie Bradley Manning das getan hat, die WikiLeaks zu übermitteln, die diese Dokumente, und zwar anonym, er ist dann aufgeflogen, aber er hat es anonym versucht, sondern das sehr persönlich und sehr öffentlich zu tun. Man kann annehmen, dass Edward Snowden Möglichkeiten gefunden hätte, diese Information oder die Herkunft dieser Information zu anonymisieren und es trotzdem an Zeitungen zu schicken, dieselben Ergebnisse an die Presse zu bringen. Aber er hat selbst als Person auftreten wollen und hat damit natürlich sein Leben, man könnte sagen, ruiniert, auf jeden Fall radikal verändert. Er wird seine Familie wahrscheinlich lange Zeit nicht wiedersehen. Wie kommt jemand dazu, so etwas Radikales zu tun? Unnötigerweise.
Das ist die Frage, ob das unnötig ist. Natürlich kann man das anonym weitergeben. Das hätte allerdings dann weniger Gewicht, weil die Glaubwürdigkeit mehr in Frage gestellt wäre. Wenn jemand persönlich dahinter steht und seine Unterschrift unter die Daten gibt und sagt, ich habe das gesehen und beobachtet, dann ist die Glaubwürdigkeit nicht in Frage gestellt worden. Und interessanterweise ist es auch in der ganzen Zeit nie in Frage gestellt worden, was Snowden enthüllt hatte. Es erinnert mich an eine Sache von meinem Lehrer Viktor Frankl, der sein KZ-Bericht 1946 veröffentlichte, damals unter dem Titel »Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager«, und er wollte das unter einem Anonym, unter einem Pseudonym veröffentlichen. Es war das Deckblatt schon gedruckt, als er dem Druck seiner Freunde nachgegeben hat, die ihn überzeugen konnten, er soll persönlich dazu stehen und das als persönliches Dokument bekannt geben und daher dann auf der Innenseite sein Name noch aufgeschieden ist, weil der Innenteil noch nicht gedruckt war. Es ist persönliches Bekenntnis, aber es ist nicht gesagt, dass es ein persönliches Bekenntnis war. Im Falle Frankls kann ich es glauben und auch Ich bin davon überzeugt. Bei Snowden weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, ist er ein Narzisst, einer, der groß angeben will, groß dastehen will in der Öffentlichkeit, der sich einen Namen machen will. Wer wird schon über Nacht weltbekannt? Snowden ist es geworden. Das können auch Motive sein. Das wäre eben alles zu prüfen. Und auch, ob er wirklich nach seinem Gewissen gehandelt hat, auch das weiß ich nicht.
Das heißt, um nur das in den Kontext zu setzen, Sie haben einen Aufruf veröffentlicht, in dem Sie sagen, Österreich sollte Snowden Asyl geben, weil er nach seinem Gewissen gehandelt hat. Und gerade im Blick auf die rezente Vergangenheit Österreichs braucht dieses Land Menschen, die nach ihrem Gewissen handeln.
Ja, ich habe einen Kommentar für Zeitungen veröffentlicht und einen Leserbrief, in dem es hieß, wenn Snowden wirklich nach seinem Gewissen gehandelt hat, und das wäre natürlich zuerst zu prüfen, dann sollte er in Österreich mit offenen Armen empfangen werden. Er hat ja in Österreich nichts verbrochen. Er darf einreisen wie jeder andere Tourist aus den USA genauso. Wenn er aber wirklich wegen seines Gewissens verfolgt wird, weil er eine Pflicht nicht erfüllt hat, das ist ja in Österreich ein allergischer Begriff seit etwa 20 Jahren, die Pflichterfüllung. Wenn er nur deswegen, weil er eine Pflicht nicht erfüllt hat, weil er es vor seinem Gewissen nicht mehr verantworten kann, dann sollten wir aus der Geschichte genug gelernt haben, um einen solchen Menschen aufzunehmen, zu schützen, denn er braucht eine Gemeinschaft, es braucht eine Kultur des Gewissens, eine Kultur der Verantwortung, eine Kultur, die das Menschlichste im Menschen schützt. Und Gewissen ist ja wirklich das Höchstpersönliche. Es gibt nichts Persönlicheres, das wir haben, als wenn sich diese Stimme in uns regt, wenn das in uns zu sprechen beginnt und sagt, das darfst du, da darfst du nicht mehr mitmachen. Das ist nicht in Ordnung. Hey, was machst du da? Woran beteiligst du dich? Wenn es wirklich so war bei Snowden, ich würde mich sofort bereit erklären, in einer Kommission dabei zu sein, die prüft, ob Snowden wirklich nach dem Gewissen gehandelt hat. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man das überprüfen. Indem man ihn befragt, was ihn bewogen hat, indem man eine Einschätzung der Persönlichkeit macht, indem man schaut, ob es psychopathologische Strömungen oder Tendenzen in den Menschen gibt, wenn es narzisstische Verhaltensweisen sind und so weiter, dann natürlich muss man sagen, ja gut, der liebe Herr Snowden hat sich produziert, er ist vielleicht ein bisschen krank oder ist ein Wichtigtuer oder so. Aber wenn er auf gewisse explizite Fragen, die auf diese Intimität abzielen, wenn er darauf freimütig, spontan antworten kann, dann darf man von einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass es eine Gewissensentscheidung war, bei der er sein Leben sogar aufs Spiel setzte.
Gewissen hat etwas zu tun mit Gewissheit.
Ja.
Nun leben wir in einer Zeit, in der uns die Gewissheiten immer mehr abhanden kommen.
Ja, was auch mit dieser Kultur, unserer derzeitigen Kultur oder Unkultur zu tun hat, die persönliche Begegnung, das Persönliche, das Personale, das Intime, Eigene, darüber zu sprechen, das aufzusuchen, das zu pflegen, das zu entwickeln, das in Schule und Familie in einzubringen, ist nicht gerade im Vordergrund in unserer Zeit. Wir sind viel zu abgelenkt. Wir haben die Medien, wir haben Möglichkeiten wie in keiner Generation zuvor, uns zu amüsieren, zu unterhalten, zu beschäftigen. Und wir reisen in der Außenwelt, aber wir reisen wenig in der Innenwelt. Und die Innenwelt ist auch ein Globus, der wahrscheinlich denselben Durchmesser hat wie die Außenwelt.
Trotzdem glauben Sie, dass dieses Gewissen da ist und mit klarer Stimme spricht und auch das Richtige sagt?
Ja, nicht in jedem Fall und nicht immer, aber eine solche Möglichkeit in uns schlummert. Manchmal bedarf es krasser Missstände, bis man in sich spürt, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung, dass man ein Unbehagen in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz verspürt, dass man so merkt, na, das geht jetzt aber doch zu weit. Man hat so einen Toleranzraum, in dem es indifferent ist, wo man oft gar nicht so weiß, ist das richtig oder ist das falsch. Man mag sich auch nicht immer die Mühe antun und braucht es vielleicht gar nicht immer, sich der Situation zu stellen und sich das zu fragen, ist das jetzt auch richtig oder korrekt, das, was ich tue. Denn vieles läuft in einem Alltagsrhythmus, in eine Gewöhnung, macht aber auch dann die Alltäglichkeit aus und auch eine gewisse Dumpfheit und ein gewisses Mitläufertum und eine Vermassung des Menschen, wo das Personale verloren geht. Und je mehr das Personale verloren geht, desto schwächer wird das politische Immunsystem in einer Gesellschaft, das dann aufsteht und sich regt, wenn Unrecht geschieht, wenn man beobachtet wird, wo man nicht mehr beobachtet werden soll, wenn die Intimitätsgrenze verletzt wird. Das hängt zusammen mit der Kultur der Personalität. Dafür trete ich ein. Snowden ist ein Anlass, weil nun alle Welt vor ein paar Wochen davon gesprochen hat. Ist es ein Anlass für unsere eigene Gewissenserforschung? Wie sehr halte ich es mit dem Gewissen in der Schule, in der Partnerschaft, in der Beziehung, bei mir selbst? Wie sensibel bin ich da? Wie sehr trete ich bei mir ein und bei meinen Schülern, Familienangehörigen, Partnern und so, damit, dass dieses ganz persönliche, intime Leben darf, zum Vorschein kommen darf? Wie interessiere ich mich dafür? Und auch der österreichische Staat kann sich das fragen.
Ich möchte zum Staat gleich kommen, aber jetzt erst mal zu Ihnen als auch behandelnder Psychiater. Sie behandeln Patienten schon seit mehreren Jahrzehnten. Glauben Sie, haben Sie beobachtet, dass sich das Verhältnis der Einzelnen zu ihrem Gewissen geändert hat?
Der Umgang ist vielleicht etwas in den Hintergrund getreten. Ich bin Psychotherapeut, ich bin Arzt und klinischer Psychologe und Psychotherapeut. Ich bin Psychiater, aber nicht Facharzt für Psychiatrie, nur um das auch klarzustellen. Aber was ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen zu leiden beginnen, weil sie die Achtsamkeit, das feine Gespür für sich selbst, für dieses innere Schwingen, für dieses, was nun stimmig ist in einem Menschen, wo es nicht mehr stimmt, weil sie davor hilflos stehen und sich fragen, was hat das zu tun? Und früher wussten Menschen eher häufiger, was diese Stimmigkeit, welchen Belang sie hat, womit es zu tun hat. Und sie haben es mit dem Gewissen eher in Verbindung gebracht. Heute wird es mehr als ein Bedürfnis oder ein Well-Being-Defizit oder sowas mehr verstanden.
Wenn Sie sagen früher,
Vor
30 Jahren.
Ja. Da war ein... Ich möchte nicht sagen, dass diese Zeit besser war. Diese Zeit war repressiver als heute. Das ist die andere Seite. Sie war normativer. Man ist heute
das da. Ist das Gewissen aber auch als im Sinne von Volonté générale, von allgemeinem Willen, kann das Gewissen auch sehr repressiv sein.
Das wäre in unserem Verständnis mehr das Über-Ich, also die von außen kommende Normvorstellung oder das öffentliche Ich, das inhaliert wird, absorbiert wird. Während das Gewissen ist in diesem existenziellen Verständnis etwas, was ganz aus der Intimität des Inneren kommt, was in einem anhebt zu lauten, zu sprechen,
laut zu werden. Das klingt fast poetisch.
Ja.
Das klingt fast poetisch.
Es ist ein intimer Akt.
Ja. Es gibt auch andere Menschen, die sagen, es ist nichts anderes als die Reflexion, die individuelle Reflexion dieses Über-Ich.
Das ist ein Teil, das gehört sehr wohl auch dazu. Es ist wie eine Antwort auf den Eindruck. Eine Antwort, eine evaluierende, abwägende, prüfende Antwort zu dem, was wir erleben, zu dem, was wir tun, wie das bei mir in meiner Intimität ankommt.
Bevor ich Hörerinnen und Hörer einlade, teilzunehmen an dem Gespräch, Sie haben es vorher schon selbst erwähnt, Sie haben gesagt, das Individuum kann das und der Staat kann das auch. Der Staat, der vielleicht als kollektives Ich ein Gewissen hat in dieser Konstruktion. Und diesem Staat empfehlen Sie jetzt etwas zu tun. Das heißt, Sie sind auf einmal eigentlich Psychotherapeut, nicht nur eines Individuums, sondern einer Nation.
Ja, so weit würde ich es jetzt nicht treiben wollen. Ich würde auch nicht einmal dem Staat ein Gewissen zusprechen, aber einen Diskurs über Ethik und ethische Fragen. Und eine kulturschaffende Aufgabe sehe ich durchaus im Staat. Kulturschaffend ist es, wenn wir uns für Menschen als Gemeinschaft, als Nation, für Menschen einsetzen, die bekennen, die darunter leiden, dass sie etwas nicht mittragen können, wollen. Wir haben den Jägerstätter in Österreich sehr, in den letzten Jahren auch sehr geehrt, zu Recht. Aber seinerzeit natürlich nicht. Das ist eine große Chance eines neutralen Landes. Wir sind keine Großmacht. Aber wir wären eine Großmacht der Menschlichkeit, wenn wir das deklarierten. Und wir könnten so, ich meine, wir hatten auch schon gespannte Verhältnisse mit den USA, können wir ja wieder mal haben, wenn es sein muss. Weil wir uns einstehen, weil wir eintreten für Menschen, die nicht einfach nur Pflicht erfüllen, so wie es der Arbeitgeber ihnen beauftragt hat, sondern wenn sie darin, und das ist eben das Kritische bei Geheimdiensten, dass die ja wahrscheinlich gar keine Kontrolle mehr haben, sondern in dem Untergrund und unter dem Deckmantel des Geheimen ziemlich viel freie Hand haben und daher Auswüchse passieren können, die nicht mehr eingeschränkt und eingegrenzt werden. Das ist nun zu befürchten. Gerade aufgrund dieser Aufdeckungen ist es ja auch vielleicht erstmals in dem Ausmaß handhabbar geworden. Und da tritt einer auf und sagt, hey, wir dürfen den Menschen nicht übersehen. Wir müssen für den Menschen eintreten. Ich habe da 5 Jahre gearbeitet, ich kann es nicht mehr aushalten.
Wenn Sie, wie ich das tun darf, mit Alfred Lengle sprechen wollen über Edward Snowden, über das Gewissen und über Österreich und vielleicht über die Verpflichtungen einer Vergangenheit. Die Nummer ist wie immer 0800 62 69 79, 0800 22 6979 und Frau Farkasch hat diese Nummer schon gewählt. Guten Tag, Frau Farkasch.
Begrüße Sie. Vorausschicken möchte ich, dass ich prinzipiell und im Allgemeinen maximal einverstanden bin mit all dem, was gesagt wurde. Ich bewundere sehr Menschen, die Zivilcourage haben, die mutig sind, was ihnen oft die Arbeitsstelle kostet, wenn sie dort Ungerechtigkeiten anprangern etc. Ich habe allerdings ein großes Problem mit Snowden. Und zwar, er versucht tatsächlich, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Das Problem in meinen Augen ist nicht, dass er die Machenschaften der USA entlarvt hat. Mein Problem ist, dass er zugleich nicht auch die Machenschaften von Russland und China entlarvt hat.
Vielleicht war er dazu nicht imstande, Frau Farkasch.
Ja, aber im Moment schaut es so aus, das ist momentan das Ergebnis, dass ein Putin als moralische Größe sich generieren kann, was mehr als absurd ist. Und ich möchte noch dazu sagen, dass es noch nie auf der Welt eine ethische Großmacht gegeben hat, obwohl sämtliche Großmächte mit Pathos deklarieren, dass sie das Menschlichste sind, was es gibt. Ich habe nur beobachtet, dass während man zum Beispiel die amerikanischen Banken beschimpft hat, hat sich herausgestellt, dass die ehrenwürdigsten Banken der Schweiz ähnliche Schweinereien gemacht haben. Und egal worum es geht, ob es um Doping geht, ob es um Korruption geht.
Frau Farkasch, ich muss im Interesse anderer Hörer Sie hier leider unterbrechen, aber herzlichen Dank. Ich glaube, da sind zwei sehr wichtige Punkte angesprochen. Mhm. Das erste mit der moralischen Großmacht, die Sie fordern, wo Ihnen die Hörerin Frau Farkasch sagt, moralische Großmachtmächte hat es noch nie gegeben. Das ist eine fromme Illusion.
Österreich ist eine kulturelle Großmacht, meinen wir immer wieder. Könnten wir nicht auch eine moralische Großmacht sein? Und ist das nicht gerade verbunden oder gebunden an kleine Länder, die nicht die Waffen haben, um Großmacht zu sein?
Sie wollen ein österreichisches Exportgut Moral schaffen?
Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern ein österreichisches Exempel, das eintritt und sogar schlechte Beziehungen mit den USA in Kauf nimmt. So ist es nun ein Spiel geworden zwischen den Großmächten. Kein anderes Land hat sich das getraut. was Russland sich traut. Und für Russland kam er natürlich gerade recht. Putins innenpolitisches Spiel, dazu passt es ausgezeichnet. Aber Frau Farkas, danke auch für Ihre Bewunderung für Menschen, die Zivilcourage zeigen am Arbeitsplatz und dabei sogar den Arbeitsplatz verlieren. Mir sind Fälle bekannt, wo Lehrer, die sich für Schüler eintreten und in Konferenzen mit ihren Kollegen nicht mehr einverstanden sein können und die wirklich die persönlichen Anliegen von ihnen, wo die der Schule ihnen nahegelegt wird, die Schule zu wechseln und so weiter, das sind wirklich auch sehr ehrenwerte und respektable Zeugnisse, wo Menschen sagen, ich kann da nicht einfach mitmachen. Wir müssen nicht über Snowden reden, wir können über Mobbing am Arbeitsplatz oder Autoritätsgehörigkeit oder Schule oder Familie und so weiter sprechen.
Ich möchte aber trotzdem nochmal zu Herrn Snowden zurückkehren, denn was Frau Farkas auch hat anklingen lassen, es hat jetzt Putin zum wohl unwahrscheinlichsten moralischen Helden der gegenwärtigen Geschichte gemacht. Und dazu kommt auch, dass natürlich bei dieser ganzen Affäre immer eine gewisse naive Entrüstung mitgeschwungen ist. Als hätte niemand gewusst, dass Geheimdienste routinemäßig das Internet und Telefongespräche abhören. Als hätte man für unmöglich gehalten, dass getan wird, was technisch möglich ist. Diese Entrüstung ist ziemlich billig, scheint es mir.
Das würde ich auch sagen. Aber was natürlich jetzt schon Gewicht hat, ist, dass wir aus der Ebene des Gerüchts und der Vermutung herausgehoben sind und mit einer knallharten Realität konfrontiert sind. Und die noch schlimmer aussieht, als sich vielleicht die meisten auch vorgestellt haben. Dass die deutschen Büros in Brüssel abgehört wurden von den eigenen Verbündeten. Das ist doch irgendwie, das geht schon zu weit. Aber natürlich, Putin ist jetzt der große moralische Held und was er mit einer ungeheuren Geschicklichkeit gemacht hat, er hat den USA eine schallende Ohrfeige versetzt mit dem, dass er sagte, ich kann einen Herrn Snowden nicht an ein Land ausliefern, wo ihm vielleicht die Todesstrafe blüht. Und damit legt er den Finger auf eine Wunde für ein Land, das ein recht religiöses Land ist, wo auf jeder Dollarnote steht, in God we trust. Aber die töten Menschen, was in Europa ja doch nicht mehr, seit Jahrzehnten nicht mehr denkbar ist. Das machen die.
Wobei natürlich die Amerikaner Europa deswegen nicht für progressiver halten, weil es in Amerika nicht denkbar ist. Es gibt ein, es gibt ein anderes Thema, was hierbei mitspielt. Immer wenn man über Gewissen redet, immer wenn man über das Einstehen für das andere Gewissen redet, dann ist es auch ein Einstehen gegen die eigene Angst.
Ja, gerade in dem Abhörskandal ist natürlich, damit ist auch viel Angst verbunden und jetzt kommt auch noch mehr Angst auf, nämlich so ein paranoides Gefühl, das nun nicht mehr als paranoid anzusehen ist oder dessen Paranoia in Frage gestellt ist, nämlich wie sehr bin ich tatsächlich von allen Seiten her beobachtet, von Kameras, von Mikrofonen, von Menschen, es erzeugt eine größere Unsicherheit. Und hier, also mich persönlich stört es jetzt nicht, wenn meine E-Mails gelesen werden von einem Computer, der auf Stichworte das absucht oder vielleicht auch irgendjemand. Was ich zu schreiben habe, das dürfen andere wissen. Und wenn es persönliche Sachen sind, interessiert das wieder keinen Staat. Insofern habe ich keine paranoide Angst. Aber das kann sich jederzeit ändern. Wenn wir hier nicht den Anfängen wehren und hier gut auf die Grenzen schauen, dann wissen wir nicht, welcher Flächenband da entsteht und wenn mehr politischer Druck entsteht. Oder wenn jemand unter Druck gerät, dann kann jede beliebige Information von diesem Menschen eingeholt werden und man kann ihn systematisch aushebeln.
Frau Werner hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Werner.
Ich hätte gerne gewusst, ob es erlaubt ist, eine Parallele von Snowden zu Martin Luther herzustellen.
Auch er war in diesem Programm ist grundsätzlich fast alles erlaubt.
Aber hat sich nicht versteckt, Herr Luther.
Ja. Ja, das hat irgendwie diesen Charakter, wie Luther, der da vor dem Reichstag in Worms steht und sagt, da stehe ich nun, ich kann nicht anders. Das kann also ich kenne nicht Snowden, aber bei Luther scheint es irgendwie verbürgt und ist eine geschichtliches Gewicht geworden, dass Menschen, die so sagen, ich kann nicht anders, weil es mein Gewissen sagt, oder Galilei und die Erde bewegt sich doch, auch wenn er abgeschworen hat, die zu ihren Überzeugungen stehen oder zu dem, was ihr Gewissen ihnen sagt.
Ich möchte gleich noch einen anderen Hörer dazu nehmen, Herr Mittermüller, bitte.
Ja, grüß Gott. Meine Vorrednerin hat parallel mit Luther gezogen. Ich möchte parallel mit dem Fall Jägerstätter ziehen. Ja. Es wird immer der Einzelne, der sich gegen die Mächtigen wehrt und Dinge aufdeckt, die ihm nicht richtig vorkommen und die auch nicht richtig sind, von allen Mächtigen in Regen stehen gelassen. Ich schäme mich für alle Politiker, die hier einfach nicht richtig reagieren. Dieser Mann müsste zum Beispiel in der ganzen EU ganz einfach politisches Asyl bekommen. Dann bräuchte man sich jetzt nicht darüber unterhalten, dass man dem Putin, der ja auch gehört, nicht eine Leuchte der Freiheit ist, jetzt praktisch die Chance gibt, als Retter aufzutreten.
Yeah. Alfred Lengle, ich möchte noch einmal zurückkommen auf diesen Moment von Gewissen und Angst, denn man ist immer klüger im Nachhinein.
Ja.
Ich empfinde es immer als eine beängstigende Idee, dass in einem Gerichtsprozess eine Handlung, die einige Sekunden gebraucht hat, vielleicht gedauert hat oder eine Unterlassung, über Monate und mit Heeren von Experten und Akten und Dokumenten dokumentiert und analysiert wird. Und gleichzeitig ist man in diesem Moment des Gelebten, der gelebten Gegenwart, hat man nie genug Informationen. Der Gewissenskonflikt besteht ja auch darin, dass man oft nicht weiß, worauf man sich verlassen soll, dass man oft denkt, die Situation, in der ich bin, ist unter verschiedenen Aspekten zu sehen, auf verschiedene Weisen zu interpretieren. Ich traue mir nicht zu, hier eine Entscheidung zu treffen. Das ist eine Unsicherheit, die in diesem Moment ganz stark ist.
Das Gewissen ist eine unglaubliche Fähigkeit des Menschen, im Prinzip eine phänomenologische Fähigkeit des Menschen, das Wesentliche zu erspüren. Das kann in der Geschwindigkeit gar nicht gedacht werden. Wir brauchen immer wieder das Denken dazu als ein Zubringer, als ein Vorbereiter. Wir können ja erst mit dem Gewissen dazukommen, wenn wir das Wissen haben, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Ohne Wissen hat das Gewissen nicht den Stoff, über das es verfügen kann, über das es befinden kann. Daher braucht es schon die Überlegung. Aber das, was aus dem Gewissen kommt, das ist eine Emotion, ein Gefühl, ein Spüren, und das hat eine besondere Qualität. Es ist eine Komplexitätsreduktion damit verbunden, die wie ein analoger Zeiger, der alle einkommenden Inputs aufsummiert und dann eben angibt, den Höhendruck oder was immer angemessen wird. So zeigt dieses innere Gespür die Vibration an, wie das bei mir als Person ankommt.
Sie beschreiben jetzt das Gewissen wie ein wissenschaftliches Instrument.
Als Analogie.
Gleichzeitig hat ein Pinochet sicherlich nach bestem Gewissen gehandelt, als er Sozialisten hat foltern lassen, weil er den Kommunismus in seinem Land verhindern wollte. Gleichzeitig hat dann Eichmann berühmterweise nach seinem besten Gewissen gehandelt. Das heißt,
eben nicht.
So ein eben nicht. Eben nicht. Woher wissen Sie das?
Das hat ja Hannah Arendt so aufgestellt. Diese Banalität des Bösen bei Eichmann war dieses Frappierende, dass Eichmann einfach seine Pflicht getan hat und sich selbst völlig außer Spiel gehalten hat. Das ist die Versuch der Objektivierung, der Versuch der Pflichterfüllung. Das ist eben genau dieses, wenn Pinochet nach seinem Gewissen gehandelt hätte, wenn er sich wirklich gefragt hätte, und ich persönlich, wie kommt das bei mir an? Fühle ich mich dabei wohl, wenn ich sehe, wie die gequält werden? Finde ich das richtig? Kann ich das verantworten? Nein, kann ich dazu stehen?
Auch, sie fühlen sich dabei nicht wohl.
Ja.
Sie kennen diesen berühmten Vortrag von Himmler, in dem er sagt, es ist nicht einfach, den ganzen Tag Menschen zu erschießen und trotzdem ein anständiger Kerl zu bleiben.
Ja, das ist eben Verballhornung des Gewissens. Das ist genau politische Verdrehung. Soweit, wenn es mal so weit gekommen ist, dann leben wir eine Kultur der Unmenschlichkeit.
Wo ist da der Grad, den Sie beschreiben? Sie beschreiben das so schön als ein wissenschaftliches Instrument, wo sich der Zeiger genau so weit beugt, dass man dann
Die Frage ist, ob ich auf den Zeiger schaue, ob ich mal die Augen schließe.
Und Sie meinen, der Zeiger ist in jedem von uns da?
Das ist das Spüren, das ist das dieses Spüren der Stimmigkeit. Das haben wir.
Ist das in anderen Kulturen genauso?
Die Kulturen sind nur Formen, wie der Umgang mit diesem Zeiger gelehrt wird, wie präsent er in einer Gemeinschaft ist. Das macht die Kultur. Der Zeiger ist in jedem Menschen, weil er Person ist, weil er ein Ich hat, weil er ein Gesicht zu verlieren hat, weil er eine Verantwortung hat, weil er Entscheidungen treffen muss und für diese Freiheit auch eintreten muss, weil er dafür belangt werden kann, vor sich und vor anderen. Darum ist dieser Zeiger in uns. Solange ich ein Ich bin und du ein Du bist und wir uns abzustimmen haben, so lange ist Gewissen präsent in unserem Erleben. Und darum ist Snowden für mich wirklich nur ein Anlass, wieder mal auf sich selbst zu schauen, wie achtsam bin ich auf die, wie schaue ich eigentlich auf diesen Zeiger? Wie präsent ist er? Welches Gewicht gebe ich ihm? Ist mir auch bewusst, welche Bedeutung dieser Zeiger hat? Bei Snowden, vielleicht hat er ihn dazu gebracht, sein Leben zu riskieren. Jägerstätter oder so, wie der Vorredner gesagt hat. Das sind schon beeindruckende Phänomene. Und zu der Größe ist der Mensch fähig. Jeder von uns an seinem Platz in der Familie kann ich zuschauen, wie das Kind alleine zu Hause ist, kann ich zuschauen, wie die Schwiegermutter sich vergrämt und so weiter. Vielleicht muss ich zuschauen, weil sie etwas nicht kapiert.
Ich muss einmal ganz Sie unterbrechen, ja, um noch eine letzte Hörerin hereinzubitten. Frau Stehmann, bitte. Guten Tag, Frau Stehmann.
Ja, guten Tag, Stehmann, nicht Stehmann, aber das ist nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, nein, das macht nichts. Ich wollte nur sagen, ich geniere mich, ich bin Wahlösterreicherin, aber eigentlich Deutsche, und ich geniere mich für eine Frau Merkel, die sich mit Herrn Obama trifft und nicht den Mut hat, in einem einzigen Satz den Fall Snowden anzusprechen. Ich geniere mich leider, weil ich fühle mich mehr als Europäerin für jeden deutschen und österreichischen und europäischen Politiker, weil diese wahnsinnige Feigheit besteht, weil sie alle sich in die Hose machen vor Amerika. Es ist furchtbar.
Alfred Lengle, vielleicht sind die Europäer tatsächlich sich ihrer eigenen moralischen Autorität oder des Bedürfnisses nach moralischer Autorität nicht bewusst. Sie sind ein vielreisender Mensch. Wenn Sie reisen oft nach Russland, wenn Sie in Moskau Herrn Snowden begegnen, was würden Sie ihm gerne sagen?
Ich würde ihn fragen, ist es wahr, war es Ihr Gewissen? Und wenn er sagt, ja, auch wenn niemand darüber spricht, es war, dass ich es nicht, weil ich es nicht mehr ertragen konnte vor mir, ich hätte mir nicht mehr in den Spiegel schauen können, dann würde ich ihn in die Arme nehmen und sagen, Sie sind ein wirklicher Mensch.
Einen schöneren Abschluss für eine Sendung kann man wohl nicht finden. Alfred Lengle, herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast geworden sind. Morgen geht es wieder um ähnliche Situationen, um Menschen, die außerhalb ihrer Leben, ihrer eigenen Welt stehen oder dazu gezwungen werden. Peter Stiegnitz spricht mit mir über sein Leben als ein assimilierter Jude, als ein Ungar in Österreich und als ein Mensch, der nicht nur zwischen, sondern auf allen Stühlen aufwächst. Er wird darüber beim Poetenfest in Raab an der Theia sprechen und ein Buch vorstellen. Morgen ist er bei mir im Studio. Für heute darf ich mich herzlich verabschieden. Philipp Blom wünscht Ihnen noch einen erträglich heißen Sommertag.